Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ich, Klaus Becker, Verwandtschaft, Bekanntschaft, Freunde zu Besuch habe und die haben für Fulda ein wenig Zeit, aber gar keine Ahnung, dann steht ein Ziel ganz fest auf meinem Plan. Das ist nicht in Fulda, sondern bei Fulda. Es ist seit einigen Jahren knallweiß, liegt in freier Natur. Und wir freuen uns immer auf einen wunderbaren Kaffee im Anschluss an den Besuch auf einer herrlichen Terrasse mit Blick auf ein japanisches Teehaus. Wenn Sie meinen Ausführungen ein wenig folgen konnten, dann wissen Sie, dass ich meine Gäste gerne zum Schloss und ins Schloss Fasanerie führe. Der eine sagt Schloss Fasanerie, der andere sagt immer noch Schloss Adolf Eck. Wir meinen aber dasselbe. Ein Kleinod im Dunstkreis von Fulda. Und das Ganze ist seit vielen Jahren ein Museum. Ein Museum, dann muss auch ein Museumsdirektor sein Werk dort führen. Und genau der sitzt jetzt hier und heute neben mir. Herzlich willkommen, Dr. Markus Miller.
Hallo.
Wohnen Sie eigentlich dort?
Ich wohne dort, ja. In meinem Arbeitsvertrag steht der schöne Passus, dass ich die Pflicht und das Recht habe, dort zu wohnen.
Die Pflicht und das Recht, das kann man so und so deuten, aber für Sie ist es wahrscheinlich eher das Recht, oder?
Es ist beides. Es ist tatsächlich die Pflicht. Man ist immer vor Ort, man ist schnell vor Ort, man muss dann auch ab und zu zu unangenehmen Zeiten vor Ort sein. Aber es ist natürlich auch ein Privileg, dort wohnen zu können, weil es ist wunderbar, 3 Minuten vom Büro entfernt zu wohnen. Das heißt, selbst wenn ich am Sonntag Dinge dort zu erledigen habe, bin ich auch schnell wieder zu Hause.
Im Privaten.
Ja.
Jetzt habe ich eine Frage. Das Ganze, ich würde das jetzt laienhaft als Privatbesitz bezeichnen, dieses Schloss. Es hängt unmittelbar mit der landgräflichen Familie des Prinzen von Hessen zusammen. Und bei meiner Recherche habe ich gesehen, es gibt einmal die Prinz von Hessen Firma, so sage ich es mal salopp. Es gibt aber auch die Kulturstiftung und es gibt noch die Hausstiftung. Wie gehört das zusammen?
Ja, die Marke Prinz von Hessen ist sozusagen die Dachmarke, unter der die verschiedenen Unternehmungen der landgräflichen Familie vereint sind. Aber Schloss Fasanerie gehört der Kulturstiftung des Hauses Hessen. Und das ist eine Stiftung, die wurde 2012 aus der Hessischen Hausstiftung herausgegründet. Und die Kulturstiftung des Hauses Hessen, der also Schloss Fasanerie und seine Sammlungen gehört, auch Besitzungen in Kronberg, die ist gemeinnützig.
Das heißt, dass das Haus selber, also das Haus Hessen, hat so eine Art Hausrecht in Fasanerie. Das heißt, die Familie kann dort und wird dort auch gelegentlich wohnen, wenn es denn sein darf und kann?
Ja, sie kann dort wohnen, sie hat dort eine Wohnung. Und der Vorstandsvorsitzende der Stiftung ist qua Satzung das jeweilige Familienoberhaupt, also in jetziger Zeit Landgraf Donatus von Hessen.
Wenn Sie den treffen, was sagen Sie zu dem? Tag Chef?
Ich sage nicht Tag Chef. Ich spreche ihn mit seinem historischen Titel Königliche Hoheit an.
Weil die Familie über ganz Europa verwandt mit Königshäusern ist und irgendwie meine ich auch gelesen zu haben, dass er an welcher Stelle auch immer sogar in der Thronfolge Großbritanniens noch verortet ist. Bin ich da richtig informiert?
Ja, das ist korrekt. Er liegt da irgendwo im Bereich von zwischen 200 und 300, soviel ich weiß, oder über 300. Das kommt über die Verwandtschaft der Familie mit dem englischen Königshaus zustande. Ja, aber die Landgrafen von Hessen, der Landgraf klingt ja immer so ein wenig nach dem Grafen vom Land, aber es ist ein fürstlicher Titel und das Haus Hessen ist ähnlich wie Hannover, wie Preußen, wie Baden, Württemberg, Sachsen, ein ehemals regierendes Haus
gewesen. Das waren Souveräne, ja. In dem Fall war es Hessen-Kassel.
Richtig.
Es war Fasanerie. Oder Schloss Adolfseck geht ja noch viel länger in der Geschichte Fuldas und Hessens zurück, also insbesondere Fuldas, wenn man daran denkt, dass es also ein kleines, man liest allgemein etwas unscheinbares Schlösschen von einem Fürst Abt gebaut wurde und erst der Fürst Bischof, der hat das so ausbauen lassen, wie man es heute sieht, eben auch von dem Bekannten in Fulda sehr kräftig gewirkt habenden italienischen Baumeister Galassini.
Ja, also und der Erbauer des großen Schlosses ist Busseck gewesen, der es auch noch zu Zeiten als Fürstabt erbauen ließ, aber dann ja der erste Fürstbischof von Fulda. Und Busseck war Amant von Busseck, aber es ist ja alles andere als ein kleines Sommerschloss. Für den geistlichen Fürsten ist es ein sehr groß ausgefallenes Sommerschlösschen.
Nach der Säkularisation 1803 war das dann eben nicht mehr im Besitz des Fürstbistums, das war ja aufgelöst, sondern es ging an das Haus Hessen-Kassel.
Ja, das im Grunde gehörte Schloss Fasanerie ja immer zu Fulda dazu. Also die Besitzverhältnisse sind dieselben wie in Fulda. Der Herr in Fasanerie war auch für 4 Jahre Wilhelm Friedrich von Oranien, ja,
Der Urahn der niederländischen
der Niederländischen,
Königsfamilie.
genau, der spätere König Wilhelm I. Und nach 1815, nach dem Wiener Kongress, kam Schloss Fasanerie dann wie das Fürstbistum an das Haus Hessen-Kassel.
Und ein Familienmitglied hat dort auch bis in den Beginn des vergangenen Jahrhunderts gelebt, eine Landgräfin Anna,
Richtig, ja.
die ja, glaube ich, eine preußische Prinzessin war, dann auch katholisch wurde und deswegen, glaube ich, von Kaiser Wilhelm II., ihrem Oheim, Onkel, Neffen, keine Ahnung, sozusagen aus dem preußischen Hausrecht herausgeworfen wurde. Liege ich da auch richtig?
Ja, etwas zu stark. Sie wurde nicht aus dem Hausrecht geworfen. Er war nicht begeistert. Das wissen wir. Das Haus Preußen ist genauso wie das Haus Hessen traditionell protestantisch. Deswegen war diese Konversion jetzt nicht bei ihm besonders gut angesehen. Sie war ja eine verheiratete Landgräfin von Hessen. Ja.
Und liegt als einzige Frau meines Wissens im Dom zu Fulda
So ist es.
begraben und
So ist
hatte
es.
sogar ein Staatsbegräbnis. Es gibt wohl Fotografien
Ja,
davon.
genau. Ja.
Aber zur Geschichte jetzt des Museums. Was ich so faszinierend finde, man hat wirklich immer den Eindruck, man betritt einen Raum und man denkt, hier war gerade noch seine königliche Hoheit und hat vielleicht den 17-Uhr-Tee genommen. Also es wirkt sehr belebt, es ist nicht so ausstellungshaft, es ist räumlich, man kann nachempfinden, wie man vielleicht vor 100 oder noch mehr Jahren diese Räume genutzt hat und bewohnt hat. Das findet man nicht überall in solchen Häusern.
Ja, das ist das Konzept des Museums. Ja. Das ist Landgraf Philipp, der Großvater des jetzigen Landgrafen, hat das Schloss Fasanerie ja dann zum Museum gemacht nach dem Zweiten Weltkrieg. Und seine Idee war, es ist als, wir sagen, Lift-in-Haus zu präsentieren, mit dieser Idee, dass die einzelnen Räume bestimmten Persönlichkeiten des Hauses gewidmet sind und auch bestimmten Schlössern oder Residenzen der Familie. Und dass man so ein bisschen diesen Eindruck hat, den Sie beschreiben, dass es bewohnt wirkt, dass man das Gefühl hat, ja, diejenige Persönlichkeit könnte gerade den Raum verlassen haben.
Jetzt kennen wir es hier aus dem Fondau-Museum, dass wir auch sozusagen durchaus statische Bereiche haben, Bereich Dauerausstellung. Aber der Museumsdirektor ist natürlich immer beflissen, mal was zu verändern, was Neues zu bringen. Das dürfen Sie ja in der Form dann nicht so sehr.
Nein, wir respektieren in der Tat diese Konzeption von Landgraf Philipp und stellen auch immer wieder fest, dass es wirklich eine geniale Komposition ist, die er da geschaffen hat. Und da greifen wir zumindest nicht so willkürlich gerade mal nach Laune ein. Das heißt nicht, dass es völlig statisch ist. Bei manchen Dingen gibt es ja auch neue Erkenntnisse, die dann auch dazu führen, dass man mal was verändern muss. Aber wir stellen eben fest, dass es nicht so einfach ist, in die Konzeption einzugreifen, weil alles wirklich sehr, sehr gut überlegt ist. Ja, man stellt dann eben fest, wenn man ein Bild tauschen will, dann denkt man, ah, das ist doch sehr bewusst dorthin gehängt, da die verwandtschaftlichen Beziehungen zu den anderen Gemälden, Porträts, die dort in der Nähe hängen, widerspiegelt. Also wir greifen nicht gerne ein, aber tun es hin und wieder. Aber dadurch gibt es natürlich eine gewisse Statik in der Präsentation unseres Museums, die uns zwingt, neben dem normalen Schlossrundgang viele andere Dinge anzubieten. Ja.
Macht es aber auch wieder auf besondere Art und Weise erfahrbar, wenn ich an den Enrico Dacia denke. Das klingt jetzt sehr befremdlich, aber wenn man es eigentlich eindeutscht, dann ist es Heinrich von Hessen, der sozusagen auch ganze Jahre dort lebte nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein Künstler von durchaus internationalem Format, aber aufgrund seiner italienischen Familienverhältnisse eben dann auch als Künstler den Namen Enrico Dacia annahm oder trug sozusagen. Und da merkt man in diesem kleineren Raum, den Sie da in dieser Richtung auch anbieten und vorstellen, das ist mit dieser Person auch verbunden, sehr eng. Also es sind nicht nur Werke, die da ausgestellt werden, sondern das hat auch durchaus Bezug, wie Sie es eben angeführt haben, zu den einzelnen Persönlichkeiten.
Ja, das Prinzip, was ich eben erläutert habe. Diese Galerie Heinrich von Hessen, das ist eine Neuschöpfung des Vaters des jetzigen Landgrafen, Landgraf Moritz, der ja lange auch Vorsitzender der Stiftung war und Chef des Hauses, der seinem Bruder Heinrich, der sich in Italien Enrico Dacia nannte, diese Räume gewidmet hat. Neu eingerichtet haben wir die in den Jahren 96, 97. Und da sind einerseits seine Werke ausgestellt, aber auch ein Raum oder zwei Räume, die auf ihn als Persönlichkeit Rücksicht nehmen oder Bezug nehmen und die so eingerichtet sind, wie er es in seiner Villa in Rom hatte.
Jetzt habe ich das so ein bisschen dargestellt, als hätten Sie relativ wenig Gestaltungsmöglichkeiten, aber Sie haben natürlich auch das Badehaus und das ist sozusagen das immer wieder neu belebte, museale Gebäude, in dem Sie völlig neu etwas konzipieren und darstellen. Im Moment eben gerade, ich nenne es mal Chinoiserien, das Thema Ostasien, sehr wertvolle Gefäße eben aus der chinesischen Provinz oder Provenienz, so muss man sagen. Was darf man als nächstes erwarten?
Ja, das ist das Badehaus. Das ist unser Ausstellungspavillon seit 1991 und da haben wir eben die Möglichkeit, jedes Jahr eine kleine oder größere Sonderausstellung zu zeigen, bei der wir Dinge, die sonst nicht so im Fokus des Besuchers sind, ins Licht rücken können und auch uns Sonderthemen annehmen oder mal einen bestimmten Künstler feiern können. Und für diese Ausstellung holen wir dann auch immer Objekte aus den anderen Schlössern der Familie von Hessen nach Eichenzell hier in die Region. Ja, und nächstes Jahr werden wir zwei Ausstellungen zeigen. Wir stellen zwei Künstler aus, zwei Zeitgenossen. Das ist was, was ich eigentlich nicht so gerne tue. Ich bin immer froh, wenn ich Kunstwerke von Künstlern ausstelle, die schon des Längeren tot sind. Aber
Warum das?
die
Gibt
reden,
keine
die reden,
Widerrede.
die, die reden in die Konzeption nicht rein. Ja. Nein, das ist natürlich ein Scherz. Aber das werden wir nächstes Jahr, wenn wir zwei Zeitgenossen ausstellen.
Sie verraten aber die Namen nicht, wie ich der
Ja,
Pause entnehme.
wir sind noch so ein bisschen in der Feinabstimmung, deswegen möchte ich es noch nicht verraten. Das eine wird das Thema Miniatur aufgreifen. Wir haben ja schon in den letzten Jahren einige Ausstellungen gehabt, die so ein bisschen die Kleinheit in der Kunst beleuchtet haben aus verschiedenen Facetten. Und in diese Reihe wird sich die erste Ausstellung einreihen, die wir Ende April öffnen werden. Und dann gibt es noch einen Künstler aus der Region in der zweiten Jahreshälfte.
Wollte ich nämlich sagen, ist da ein Regionalbezug denkbar, aber Sie haben die Frage schon beantwortet. Ich habe einen Verdacht, aber den äußere ich nach Aufzeichnung des Gesprächs. Die vielen Veranstaltungen, die dort im Schloss, am Schloss, im Garten und dergleichen stattfinden, die bringen ja sozusagen das Schloss auch nochmal in einen ganz anderen Erlebnishorizont.
Ja.
Und das geht ja wohl auch ursächlich auf die landgräfliche Familie zurück, die sagt zum Beispiel das Gartenfest und ähnliche Geschichten. Wie sehen Sie diese Aktivitäten?
Naja, das ist wichtig für das Schloss. Das soll belebt sein. Es ist ja nun nicht nur ein Museum, sondern es ist wirklich ein Veranstaltungs- und kultureller Ort hier in der Region. Und wir füllen das mit verschiedensten Formaten. Und ich denke, dadurch ist das Schloss erstens auch im Bewusstsein von Menschen, die sich jetzt nicht primär für Porzellan oder Antike oder sonstige Kunst interessieren, sondern auch bei ganz anderen Personengruppen. Und das belebt die Anlage und trägt letztendlich auch zur Finanzierung und Erhaltung des Schlosses und seiner Sammlungen bei.
Das ist der Hintergrund der Frage, denn es ist ja aus der Stiftung heraus zu finanzieren. Und ich glaube, dass bei den immer dünner fließenden Mitteln aus der Landesschatulle für Ihr Haus auch nicht der Geldsegen so üppig fließt.
Nein, wir bekommen aus der Landesschatulle bekommen wir nichts, ja, beziehungsweise genauso viel wie das Fondau-Museum, das jährlich beim Land einen Förderantrag beim Hessischen Museumsverband stellt. Das tun wir auch. Da bekommen wir natürlich auch einen Zuschuss. Wir bekommen natürlich auch Zuschüsse aus der Denkmalpflege, weil wir eine hohe Erhaltungsaufwendung haben. Aber für den Betrieb des Museums und den Unterhalt des Schlosses, den regelmäßigen Unterhalt, bekommen wir keinen Euro aus der Landeskasse.
Wenn Sie in die Statistik gehen, oft ist ja sozusagen das Sprichwort durchaus gültig, der Prophet gilt im eigenen Lande nichts. Wenn Sie in Ihre Zahlen schauen, wie stark ist denn der regionale Besucherandrang und im Gegenzug natürlich der darüber hinausgehende überregionale oder vielleicht auch internationale Besucherandrang?
Ja, gefühlt ist der internationale, überregionale Andrang sehr groß. Wenn Sie beim Fürstlichen Gartenfest auf die Autokennzeichen schauen oder bei uns neuerdings stattfindenden Bogensportturnieren oder Meisterschaften, die dort stattfinden, dann sehen Sie Kennzeichen aus ganz Deutschland. Deswegen ist es offensichtlich, dass wir viele Besucher haben, die jetzt nicht aus der Region kommen. Aber wir haben auch mal eine Kennzeichenanalyse durchgeführt und waren dann wiederum überrascht, wie hoch der Anteil letztendlich dann doch aus der Region ist. Also gerade aus dem Vogelsberg, aus dem Kreis Fulda, aus Hanau, ist unser Haupteinzugsgebiet.
Okay. Ich als regelmäßiger und doch wieder zu seltener Besucher in Ihrem Haus, ich habe natürlich auch mein Lieblingsobjekt, aber das hat weniger, sagen wir mal, mit dem Objekt als solchem in künstlerisch wertvoller Art zu tun, als vielmehr mit der ganzen Geschichte drumherum. Und ich rede von dem wunderbaren Reisenecessaire der Großfürstin Romanowa, die gar nicht so sehr lange gelebt hat, aber mit einem hessischen Landgrafen verheiratet war. Und ich erzähle meinen Besuchern immer, dass das Verhältnis von Schwiegerpapa, also dem Zaren und dem Ehemann der leider viel zu früh Verstorbenen, so gut gewesen sei, dass der Zar ihm völlig ungewöhnliche Art und Weise erlaubt hat, Farbe, muss ich sagen, die Mitglift zu behalten und dass deswegen auch dieses wunderbare, schwer silberne Reisenecessaire in Fasanerie zu sehen ist. Richtig?
Das ist korrekt. Und es ist auch in der Tat so, dass in dem Ehevertrag, der damals geschlossen wurde zwischen dieser Tochter des Zaren und dem Landgrafen von Hessen, festgelegt war, dass diese Mitgift, die sehr üppig ausfiel, da Mitte des 19. Jahrhunderts war das hellrussische Zarenhaus das reichste, was es in Europa gab. Also, dass diese reiche Mitgift in dem Falle des Todes der Braut und bei Nichtvorhandensein eines Kindes aus der Ehe zurück an den Vater der Braut zu gehen habe. Und darauf hat der Vater der verstorbenen Fürstin dann verzichtet und hat diese Mitgift quasi dem Schwiegersohn überlassen.
Wobei die Bande zwischen den Romanows und den Hessen ja durchaus vielfältig und eng waren. Immerhin auch die letzte Zarin Alix war aus dem Hause Hessen. Ja, das ist die dann mit Rasputin und so. Sie wissen, was ich meine.
Genau, das ist jetzt wiederum eine Prinzessin aus dem Haus Hessen-Darmstadt. Aber das Haus Hessen-Darmstadt hat in der Tat vier Zarinnen gestellt, was eine mehr ist als die Württemberger. Das ist also die Beziehungen zwischen Hessen und dem russischen Zarenhaus waren recht gut und eng, ja.
Was muss man machen, lernen, studiert haben, um ein Museumsdirektor zum Beispiel in Schloss Fasanerie zu werden? Nicht, dass ich mich jetzt bewerben will, um Gottes Willen.
Ja, ich würde sagen mal, die Skills sind natürlich vielfältig. Ich selber habe Kunstgeschichte studiert und damit natürlich die Expertise bekommen, mich um eine Sammlung dort zu kümmern. Die Sammlung hat natürlich einen Schwerpunkt im höfischen Bereich und wenn man jetzt von den Gattungen her sieht, ist der Schwerpunkt sicherlich beim Kunstgewerbe. Das sind durchaus Bereiche, für die ich mich auch schon im Studium interessiert habe. Aber die Tätigkeit dort geht natürlich weit über das rein Kunsthistorische hinaus. Man ist natürlich gleichzeitig auch Veranstaltungsmanager und ja, ich bin natürlich auch noch für den Unterhalt dieser Riesenimmobilie zuständig. Also das ist schon ein sehr umfangreiches
Also bis
Betätigungsfeld.
hin Budgetverantwortung, kaufmännisch,
Genau.
das ganze
Genau.
Gewerbe, Gefach sozusagen gehört dazu.
Ja.
Ich habe mir sagen lassen, dass Sie doch ein klein wenig älter zu sein scheinen, als Sie wirken, wo Sie mir hier jetzt gegenüber sitzen. Was machen Sie, wenn dann tatsächlich die Pension von Ihrer Entscheidung her feststeht? Jetzt muss ich mal blöd fragen, wie alt sind Sie?
Ich habe noch ein bisschen, ich bin ja 65 und darf mit
Ah,
65 noch nicht
nee,
in
okay.
Ruhestand gehen, weil ich beim Jahrgang bin,
Ja.
der mit bis 66 drei Viertel arbeiten muss. Sprich, ich habe noch ein bisschen, aber ich kann mir durchaus auch vorstellen, noch etwas zu verlängern, weil die Arbeit mir dort immer noch sehr viel Freude macht. Und es gibt noch so viel zu tun, dass ich eigentlich noch länger tätig sein könnte.
Dürfen Sie denn die Sammlung erweitern? Gibt es Zuerwerb?
Ja, wir haben immer wieder,
Ach.
wir kaufen immer wieder Dinge. Wir haben jetzt keinen festen Ankaufsetat, wie das normale Museen eigentlich haben. Die haben dann eine festgelegte Summe und können dann im Rahmen eines solchen Geldbetrages Dinge ankaufen. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich muss Ankäufe mit meinem Chef besprechen und es hängt auch von seiner Begeisterung für das zu erwerbende Objekt ab, ob es dann angekauft wird. Aber wir haben durchaus schon Lücken in der Sammlung geschlossen, indem wir hier und da was angekauft haben. Ja.
Also immer wieder auch Dinge, die natürlich entweder im Besitz der Familie waren oder die dazu gehören oder
Oder
vielleicht irgendetwas vervollständigen, was
genau,
schon vorhanden
sehr
ist.
gut dazu passen. Wir haben sogar zum Beispiel Landgraf Moritz, also der Seniorchef, sagen wir mal, der bis 2013 ja der Chef des Hauses war, er hatte eine Schwäche für Fulda Porzellan und da haben wir einige Fulda Porzellane in der Zeit erworben.
Aus der Manufaktur, die, glaube ich, gerade mal 30 Jahre bestanden
Oder
hat,
zehn,
oder? Oder
oder
noch
zwölf.
weniger.
Ja,
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 okay. Aber diese kleinen, wunderbaren Figürchen können Sie selbstverständlich auch in unserem Pfondau-Museum besichtigen und anschauen. Da
Ja,
gibt es nämlich auch ein paar.
Ihre Sammlung ist da wesentlich bedeutender, ja. Aber weil die Porzellansammlung in Schloss Fasanerie
Ja.
eben so umfangreich
Ja.
ist und unser Bestand an Fulda-Porzellan so klein war, war Landgraf Moritz durchaus der Meinung, da wir ja nun im Raum Fulda sind und als bischöfliches Sommerschloss würde es uns gut anstehen, das ein oder andere Stück zusätzlich zu erwerben.
Weil Sie das ansprechen, ist aus dieser Frühzeit, also fürstbischöfliches Sommerschloss, ist da auch noch etwas vorhanden, ein Stück an Mobiliar?
Ja, durchaus. Ja, wir
Okay.
haben einige Stücke. Wir hatten ja vor 2 Jahren, diese Sonderausstellung Lustschloss Fasanerie. Da haben wir das so ein bisschen in den Fokus gerückt, haben Gemälde gezeigt, aus der Sammlung des Fürstbischofs, auch Möbel, aus dieser Sammlung. Also da ist durchaus noch einiges vorhanden, ja.
Ich stolper jedes Mal, wenn ich Ihr Haus betrete, über diese wunderbare, fantastisch aufgearbeitete Kutsche. Sagen Sie mir in einigen Sätzen, wer ist denn in dem Ding über Land gefahren?
Diese Kutsche stammt aus dem Haus Hessen-Darmstadt. Also die war bis 2004 im Schlossmuseum in Darmstadt ausgestellt. Wir haben sie dann restaurieren lassen mit Unterstützung von einem amerikanischen Museum, weil wir sie 2005, 2006 in Amerika präsentiert haben. Und die Trustees dieses Museums haben die Restaurierung, die sechsstellig gekostet hat, bezahlt. Und danach haben wir sie bei uns in die Eingangshalle gestellt. Und da steht sie eigentlich sehr, sehr schön, sehr prominent. Und damit gefahren ist Ludwig VIII. Von Hessen-Darmstadt, der also Mitte des 18. Jahrhunderts regiert hat. Und aus dieser Zeit stammt auch diese Kutsche.
Und wenn ich richtig orientiert bin, ist er gar nicht so weit damit gefahren, sondern das ist so ähnlich wie heute, wenn Donald Trump in London aufschlägt, dann wird das Beast, also die Präsidentenlimousine, eingeflogen und er steigt dann ein und fährt ein paar hundert Meter. So muss man sich das mit dieser Kutsche wohl auch vorstellen,
Völlig
weil es
korrekt,
natürlich ein Prachtexemplar, das wurde aber zerlegt zum Einsatzort sozusagen verbracht, damit seine Hoheit die letzten Meter in der Öffentlichkeit dann in dieser wunderbaren Karosse zurücklegen konnte. War die vierspännig oder sechsspännig?
Sechsspännig. Der wurde sechsspännig gefahren und das ist in der Tat, wie Sie sagen, so ein reines Repräsentationsgefährt, wie heute unsere Politiker mit einem Maybach durch die Gegend fahren. Und mit solchen Kutschen ist man im 18. Jahrhundert bei einer Krönung, bei einer Taufe, bei einer Hochzeit feierlich in eine Residenzstadt eingezogen. In einer Prozession, die streng nach Rangordnung sortiert war, sind die zu der Veranstaltung eingeladenen Fürsten in die Residenzstadt mit solch einer Kutsche eingefahren.
Und an der Anzahl der Pferde konnte man ablesen, hier kommt ein Mercedes oder ein BMW.
So ungefähr.
Also die
ja,
Rangordnung.
Nicht die Bedeutung der Kutsche wird damit ausgedruckt, sondern
der Person.
Der Person,
ja, klar.
Gesetzt.
Und ich glaube, nur der Kaiser durfte achtspännig. Das
sowas,
heißt, sechsspännig war schon richtig weit vorne.
War schon immerhin regierender Fürst.
Haben Sie in diesen wahnsinnigen Räumen, in dieser Vielfalt von Objekten, haben Sie ein klitzekleines oder mittel oder großes, wo Sie sagen, wenn ich dürfte und könnte, das würde bei mir zu Hause hängen, liegen oder stehen?
Das ist so ein Gedanke, der verbietet sich mehr. Ja, das sind ja alles Schutzbefohlene da und mir liegt es sehr am Herzen, diese Dinge zu erhalten und gut zu pflegen und zu mehren und auch der Öffentlichkeit zugänglich oder zugänglich zu machen und zu vermitteln. Deswegen dieser Besitzgedanke, der verschließt sich mir, den habe ich nicht.
Ich dachte jetzt auch eher an Herzensliebe.
Ja, genau. Also eine Vase, eine russische Vase, die vor einigen Jahren durch ein Sturmereignis vom Sockel gestoßen wurde und die unsere Restauratorin in mühsamster Kleinarbeit wieder zusammengesetzt hat. Und zwar so perfekt, dass das heute kaum ein Besucher bemerkt. Das ist zum Beispiel ein sehr interessantes Stück.
Also wenn ich Platz hätte und dürfte, dann würde ich dieses wahnsinnig großartige Malachit-Gefäß, ich hoffe, es ist Malachit, was ich da vor Augen habe, dieser riesengrüne, glänzende Topf, sage ich sehr profan.
Ja, dafür braucht man wirklich einen Raum in der Größe.
Wo kommt der denn her? Wie ist der transportiert worden? Ist doch irre schwer.
Ja, das ist das, wobei das Gewicht ist ja nicht, es ist ja kein massives Malachit, das ist kein Stein, sondern das Gefäß besteht aus Gips. Und dieses Malachit ist quasi forniert, ja, und dann poliert, sodass es so aussieht, als wäre es massiver Stein. Das ist eine Technik, die in Russland angewendet wurde. Wenn Sie nach St. Petersburg fahren, da sehen Sie Kirchenausstattung komplett aus so in dieser Art.
Aber von hier eben.
Säulen, 6 oder 8, 10 Meter hohe Säulen aus Malachit oder Lapislazuli, die nach dieser Technik hergestellt sind. Ja, das ist natürlich ein Stück, das braucht einen besonders großen Raum. Ja, Vergleichsstücke finden Sie in der Eremitage in Russland. Das ist ein Geschenk des russischen Zaren wiederum gewesen, aber in dem Fall an den dänischen König und nicht nach Hessen. Es ist erst auf Umweg dann nach Hessen gekommen.
Wir haben gerade eben über die Vase gesprochen, die zerbrochen ist und kunstvoll wieder zusammengefügt wurde. Ich denke, dass gerade jetzt auch bei den Exponaten, die Sie in der Sonderausstellung zeigen, dass da höchste Vorsicht geboten ist, weil wenn da so ein Gefäß Schaden nähme, das wäre, weiß ich nicht, ob das überhaupt von einer Versicherung noch gedeckt ist.
Ja, das ist natürlich auch, da sind hohe Werte in dieser Sonderausstellung, aber da sind auch Stücke dabei, die unsere Restauratorin vor der Ausstellung restauriert hat. Ja, das ist natürlich auch so ein Ding, wenn wir eine Sonderausstellung planen, dass dann im Vorfeld die Dinge, die da dort gezeigt werden, natürlich nochmal genauer unter die Lupe genommen werden und dann eventuell einer Restaurierung unterzogen werden. Aber weil Sie gerade von Lieblingsobjekt sprachen, in dieser Sonderausstellung, da haben wir einen Blumentopf, einen Umtopf vielleicht aus Schnitzlack. Und das ist aktuell eines meiner Lieblingsobjekte in der Sammlung, da wir es völlig unterschätzt haben. Und nicht nur ich, sondern auch wohl die Generationen vor mir, weil es hat sich jetzt im Vorfeld der Ausstellung herausgestellt, dass das wohl ein Stück ist, das wirklich aus kaiserlichem Kunstbesitz stammt, aus
Also
China.
China-Kaiser.
China-Kaiser. Ja, wir haben ja
Okay.
viel Englisch-Kaiser, wir haben viel Russisch-Kaiser. In dem Fall ist es wohl ein Stück aus kaiserlichem chinesischen Besitz, aus
Wie
dem,
alt?
gute Frage, aus dem frühen 18. Jahrhundert. Aber es ist wahrscheinlich nach
Das wären die, die
1860
Qings, glaube ich, die Qing-Dynastie.
King-Dynastie,
Qing-Dynastie, ja,
richtig,
genau.
ja. Und es ist wahrscheinlich nach der Plünderung des Sommerpalasts des chinesischen Kaisers im Jahr 1860.
Durch vorwiegend deutsche Truppen?
Nee, in dem Fall.
Nee, die waren aber beteiligt in größerem
In dem Fall waren es die Franzosen und die Engländer.
Maße. Okay.
Die Deutschen haben sich da später irgendwie schlecht benommen. In dem Fall waren es die Franzosen.
Das war die Hunnenrede, war später.
Das
Ja,
war
natürlich.
Anfang des 19., des 20. Jahrhunderts.
Ja.
In dem Fall waren es also 1860, das war der zweite Opiumkrieg, waren es die Franzosen und die Engländer, die diesen Palast gestürmt haben und geplündert.
Und der heute noch als Ruine und Mahnmal sozusagen
Richtig,
so dasteht, wie er die Plünderung wenig gut überstanden hat.
richtig.
Das
Und die
ja.
Stücke sind eben zum Teil in Taipeh, in dem sogenannten Palastmuseum in Taiwan, aber sind eben durch diese Plünderung auch viele Stücke nach Europa gekommen. Und wir gehen davon aus, dass dieser Blumentopf, von dem ich gerade sprach, dass der aus diesem Palast stammt und damit etwas Exzeptionelles, komplett Exzeptionelles darstellt.
Bis wann kann ich diesen Blumentopf mir anschauen im Badehaus von Schloss Fasanerie?
Die Ausstellung ist noch bis zum 5. Oktober geöffnet, also es gibt noch Möglichkeiten.
Aber
Und es
danach
ist,
ist er dann wieder im gesamten Schloss irgendwo zu sehen oder
ja,
verschwindet er in der, im Depot?
der verschwindet dann in einem Tresor, weil,
So wertig. Wow.
ja, wir haben auch Porzellane aus kaiserlichem Kunstbesitz bei uns in dieser Ausstellung und auch die werden wir nach dem 5. Oktober nicht mehr so ohne weiteres im Museum zeigen, sondern die werden an einer sehr sicheren Stelle deponiert werden.
Wenn ich den Museumsdirektor hier vom Fundau Museum frage, wie viele Objekte haben wir denn im Haus, dann tut er sich immer schwer, weil er sagt, nehme ich jetzt die Kaffeetasse einzeln und ohne Untertasse oder nehme ich das Objekt als solches? Und er versteigt sich dann immer und sagt, wenn man das alles so addiert, dann wären das vielleicht 40.000 Objekte. Sie gehen weitaus höher.
Nein, ich würde auch im fünfstelligen Bereich bleiben,
Okay, ja, aber immerhin, das ja.
aber ich tue mich genauso schwer wie er, weil es gibt, wir haben Stücke, wir haben Service, wir haben komplette Porzellanservice. Da gibt es eine Nummer für den Teller und dann 112 Unternummern oder 144. Und deswegen ist es schwer, die genaue Anzahl zu ermitteln.
Schloss Fasanerie kann man besichtigen.
Ja, man muss ja Führung, um das Schloss zu besuchen, muss man sich einer Führung anschließen. Außer der Porzellansammlung. Die Porzellansammlung kann man seit einigen Jahren frei, ohne Führung mit einem Media Guide besuchen. Also da kann man jederzeit zwischen 10 und 17 Uhr kommen. Und die
Montags
Führung,
bis Sonntags.
Dienstag bis Sonntags.
Okay.
Montag ist Schließtag oder Ruhetag bei uns auch, wie in vielen Museen. Und die Führungen finden zu jeder vollen Stunde statt, auch Dienstag bis Sonntag, 10 Uhr die erste und um 16 Uhr startet die letzte.
Dr. Markus Miller, der Direktor von Schloss Fasanerie, zu Gast hier bei unserem Podcast Museumsfreude, Museumsfreunde. Vielen Dank für Ihren Besuch. Danke Ihnen fürs Zuhören. Demnächst dann auch wieder mit meiner Kollegin Claudia Hümmler-Hille. Das war Klaus Becker aus der Bibliothek des Fondau-Museums. Tschüss, Wiederhören.